Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth, ich grüße Sie. Sie ist 98 Jahre jung. Sie hat Auschwitz überlebt und sie ist ein Star auf TikTok. Wir lernen die Dame gleich näher kennen. Außerdem blicken wir auf Verborgenes. Wir treffen Christen in Marokko. Die haben mit vielen Hindernissen zu kämpfen. Und wir suchen Jüdisches im Neuen Testament. Was aussieht wie eine Abrechnung mit den Juden, ist es oft gar nicht. Alles das bei Tag für Tag. Lilly Ebert ist nicht gerade das, was man sich gemeinhin unter einer Influencerin vorstellt. Sie ist nicht jung und sie gibt auch keine Kosmetiktipps. Lilly ist 98 Jahre alt und sie hat Auschwitz überlebt. Gemeinsam mit ihrem Urenkel gestaltet sie ein TikTok-Format. Und etwas teilt sie mit ihrer jungen TikTok-Gemeinde, die Lebensfreude. Margalit Berger und Anja von Zizewski.
Hallo TikTok, I wish you all Shabbat Shalom.
Have a nice weekend everyone, Shabbat Shalom.
Freitagnachmittags wünscht Lilly Ebert ihren TikTok-Followern Shabbat Shalom und ein schönes Wochenende. Lilly sitzt dann in ihrem gemütlichen Londoner Wohnzimmer, trägt einen ihrer vielen pastellfarbenen Hüte und strahlt. Denn an ihrer Seite ist ihr Urenkel Dov, 17 Jahre alt. Dov ist dunkelhaarig, ernst und hochgewachsen. Lilly ist klein und zart, mit lebhafter Mimik. Manchmal legt Dov den Arm um seine Urgroßmutter. Man merkt die große Verbundenheit der beiden. Lilly Ebert ist Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz. Auf TikTok erzählt sie ihre Geschichte.
I promised myself, if I survive these terrible times, I will tell the world, and my aim will be to teach the world what hatred can bring.
Damals im Lager hat Lilly sich geschworen, wenn sie überlebt, wird sie der Welt davon berichten und davor warnen, wohin Hass führen kann. Als Zeitzeugin ist Lilly schon seit vielen Jahren unterwegs. Sie sprach immer wieder auf Podien, in Schulen und in den Medien. Corona setzte dem im letzten Jahr ein Ende. Da hatte Lillys Urenkel Dov die Idee, einen TikTok-Account einzurichten, um trotz Pandemie möglichst viele Menschen zu erreichen.
TikTok wurde immer größer und da dachte ich mir, wenn tanzende Teenager und ähnlicher Nonsens dort eine solche Reichweite bekommen, dann können wir die Plattform auch nutzen, um Lillys Geschichte zu erzählen. Lilly vermittelt wertvolles Wissen über die Shoah und wir sind dankbar, dass Millionen von Menschen uns sehen und bereit sind zu lernen.
Das Besondere an Lilly und Dovs TikTok-Kanal, die Besucher können direkt Fragen an Lilly schicken. Die antwortet dann per Videoclip oder manchmal auch live.
Hello TikTok, in 2 hours we are going on live. Please join us.
And please ask any questions you have.
Lillys Follower können all ihre Fragen loswerden, auch solche, die sie sich sonst nicht zu stellen trauen. Ein Mädchen möchte wissen, ob Lilly nach allem, was sie durchlitten hat, immer noch an Gott glaubt. Dov liest Lilly die Frage aus der Chatbox vor.
You still believe in God?
Yes, I do.
Ja, antwortet Lilly, denn Gott trägt nicht die Schuld. Für die Shoah sind allein die Menschen verantwortlich. Lilly wird auch oft gefragt, wie sie Auschwitz überlebt hat oder was sie im Lager am meisten entbehrt hat.
My freedom to move. To speak, to do what I want, to be human.
Lilly antwortet, ihr fehlte vor allem die Freiheit, sich zu bewegen, zu sprechen, Dinge selbst zu entscheiden, Mensch zu sein. Lilly war 21 Jahre alt, als sie kurz vor Kriegsende von amerikanischen Soldaten befreit wurde. Sie kehrte nicht mehr in ihre Heimatstadt in Ungarn zurück, sondern emigrierte über die Schweiz nach Israel, wo sie ihren Mann kennenlernte. Heute lebt Lilly in London, umgeben von ihrer großen Familie. Sie hat 3 Kinder, 10 Enkel und 34 Urenkel. Dov wohnt ganz in der Nähe und hat von klein auf ein sehr enges Verhältnis zu ihr.
Wir haben denselben Humor, können über dieselben Dinge lachen. Außerdem sind wir beide sehr offen und gehen auf Menschen zu. Meine Urgroßmutter ist für mich einfach ein großes Vorbild. Von ihr als Überlebende habe ich gelernt, wie wichtig Güte und Menschlichkeit sind.
Die Geschichten von Lilly und Dov erhalten auf TikTok täglich rund 1 Million Klicks. Die meisten Fans sind Teenager. Etwa die Hälfte kommt aus den USA. Aber auch in Europa und Asien begeistert Lilly mit ihrer Lebensfreude. Die ist besonders zu spüren, wenn sie zusammen mit ihrer Familie auf TikTok jüdische Feiertage begeht. Am Samstagabend verabschieden alle zusammen den Schabbat mit der Haftalah-Zeremonie. Die Haftalah, auf Deutsch Unterscheidung, leitet nach dem jüdischen Ruhetag die neue Woche ein. Dov hält eine geflochtene Kerze hoch und reicht Wein und duftende Gewürze an alle Familienmitglieder. Über TikTok vermitteln Lilly und Dov ihren Followern auch Wissen über die jüdische Religion. Und im letzten Jahr haben sich die beiden einen Traum erfüllt und damit begonnen, ein Buch über Lillys Leben zu schreiben.
Wir waren jeden Tag zusammen. Ich habe meine Urgroßmutter gemeinsam mit Historikern interviewt. Außerdem konnten wir uns auf Interviews stützen, die Lilly in der Vergangenheit gegeben hat, zum Beispiel der Shoah Foundation. Aber es gab auch Lücken, die gefüllt werden mussten. Wir haben also viel recherchiert und später alle Fakten genau überprüfen lassen. Auch Institutionen wie das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau haben uns dabei geholfen.
Lillys Promise, Lillys Versprechen, so der Titel, ist in England ein Bestseller und wurde bereits ins Ungarische übersetzt. Ende Januar erscheint das Buch in Deutschland. Lilly hofft, dass vor allem viele junge Leute ihr Buch lesen werden. Und für sie hat Lilly eine Botschaft.
All you young people, you can make the world a better place. Not for us, it is too late, but for yourself.
Ihr jungen Leute könnt die Welt zum Besseren verändern, sagt Lilly. Nicht für uns Alte, für uns ist es zu spät, sondern für euch selbst.
And I wish for all you young people a nice, peaceful, good life.
Mit 98 Jahren ein TikTok-Star, Margalit Berger und Anja von Ziszewski haben die Auschwitz-Überlebende Lilly Ebert vorgestellt. In Marokko, da steht der Grundsatz der Religionsfreiheit in der Verfassung. Doch wer in dem arabischen Land zum Christentum konvertiert, der hat es nicht leicht. Konvertiten dürfen ihren Kindern keine christlichen Namen geben. Ehen können nur islamisch geschlossen werden und christliche Bestattungen sind verboten. Und doch, es gibt Konvertiten, die vor Kamera und Mikrofon treten und sich ganz offen zum Christentum bekennen. Dunya Sadaki hat welche kennengelernt.
في السماء ليتقدس اسمك.
Adam und Farah sitzen in ihrem Wohnzimmer und beten das Vaterunser. Auf Arabisch. Vor ihnen auf dem Tisch liegt ein rotes Buch. Die Bibel in Arabisch. Im Hintergrund läuft leise der Fernseher. Kinderprogramm für ihre kleine Tochter Malek Nur. Malek Nur, das heißt Engel des Lichts. Der Name für Jesus, erklärt Farah. Einen christlichen Namen durfte die marokkanische Konvertitin ihrer 2-jährigen Tochter nicht geben. Adam und Farah sind konvertiert, vor Jahren schon. Gerade durch das Internet hätten viele Marokkaner zum Christentum gefunden. Ich bin vor 5 Jahren zum Christentum konvertiert. Zu dem Zeitpunkt kannte ich keine Frau, die sich öffentlich als Konvertitin geoutet hat in den Medien. Ich war die Erste. Für ihre Familie war das ein Schock. Einige Familienmitglieder hätten sich abgewandt, wollten nicht mal mit ihnen am selben Tisch essen. Andere hätten gelernt, es zähneknirschend zu tolerieren, sagt Farah. Ich bin im Ganzen entflohen. Ich war gegen diese Familientradition. Ich war eine Rebellin. Viele andere ausländische Christen haben mir gesagt, das ist gefährlich. Aber ich war davor nicht mal Muslima. Ich war Atheistin. Und das habe ich nie verschwiegen. Und als Christin bin ich jetzt sehr stolz. Ich kann es nicht verstecken.
So I cannot hide it.
Ihr goldenes Kreuz, das Farah um den Hals trägt, versteckt sie trotzdem jedes Mal unter ihrem Pulli, wenn sie das Haus verlässt.
Yeah, of course, because I don't want to have a discussion.
Ich möchte keine Diskussion oder Streit haben. Wenn ich meine Rechte einfordern will in den Medien oder so, kann ich das machen. Aber öffentlich einfach so in den Straßen, das kann ich nicht machen. Das gäbe Chaos.
But not in the street I go out like just like that and make a chaos, because you cannot do that.
Und damit haben Farah und ihr Ehemann Adam schon Erfahrungen gemacht. Offiziell heißt Adam Mohammed. Den Namen Adam hat er nach seiner Konversion angenommen. Viele Konvertiten in Marokko leben ihren Glauben im Verborgenen, richten sich zu Hause sogenannte Hauskirchen ein, halten mit anderen marokkanischen Christen Gottesdienste ab, so wie Farah und Adam. Im Wohnzimmer hängen zwei große, schmale Holzkreuze an den Wänden. Der Islam ist in Marokko Staatsreligion. Marokkanische Christen haben ein schweres Los im Königreich. Sie sagen, so jemand hat die Religion verraten, die Familie, sogar das Vaterland. Sie glauben, sie gehen ins Paradies und wir in die Hölle. Manche geouteten Christen drohe sogar Gewalt, auf der Arbeit, in der Familie, erzählt Adam. Ich habe 2008 sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war mit Freunden in Rabat unterwegs. Wir haben über den Islam und das Christentum diskutiert. Ich habe zugegeben, dass ich Christ bin und wurde von zwei Leuten angegriffen. Sie schlugen mich gegen den Kopf. Ich war 3 Tage im Krankenhaus. Ich habe Anzeige erstattet, aber die Polizei sagte mir, es kann keinen Prozess geben zwischen Marokkanern wegen der Religion. Also habe ich die Anzeige fallen gelassen. Adam erinnert sich auch an Einschüchterung und Verhaftung vor über 10 Jahren. Zurzeit sei es ruhig, aber es sei ein Leben wie unter einem Damoklesschwert, fügt seine Frau Farah hinzu.
You don't know when it can be applicable
on you. Du weißt nie, wann es dich mal treffen wird. Vorher wurden Leute verhaftet. Jetzt scheint alles so ruhig zu sein. Wenn wir irgendwo sind, erwarten wir eigentlich, so etwas zu erleben. Aber es scheint das Gegenteil zu passieren. Dank Gott.
Thanks be to God.
Auch wenn sich auf Seiten des Staates rechtlich wenig für marokkanische Christen getan hat, immerhin in den vergangenen Jahren haben sich einige von ihnen geoutet, sprechen in Radio und Fernsehen, sowie Farah und Adam. Vorher war das schwer möglich. Die beiden wollen mit ihrer kleinen Gemeinde noch einen Schritt weitergehen und sichtbarer werden, sagt Adam. Sie wollen mehr. Vom Staat. Ich habe mit Freunden eine Union der marokkanischen Christen gegründet, um für die Religionsfreiheit in Marokko zu kämpfen. Und wir haben an den neuen Regierungschef einen Brief geschickt mit unseren Forderungen. Wir möchten, dass die Verfassung von 2011 angepasst wird, denn die Islamisten haben damals wichtige Bestandteile der Religionsfreiheit beschnitten. Jetzt haben wir eine liberalere Regierung und die Religionsfreiheit muss aktiviert werden. Denn die Marokkaner sind heute vieles, Christen, Schiiten, sie haben die Wahl.
Christliche Gesänge auf Arabisch. Dunya Sadaki hat in Marokko eine Familie von christlichen Konvertiten besucht. Das Verhältnis von Christinnen und Christen zu Jüdinnen und Juden, das ist von vielen Vorurteilen belastet. Das Judentum sei eine strenge Gesetzesreligion, das Christentum hingegen die Religion der Liebe. Bände sprechen die Streitigkeiten Jesu mit den Pharisäern. Und das Wort Pharisäer, das klingt bis heute im Deutschen wie ein Schimpfwort. Dabei waren die Pharisäer eine wichtige jüdische Laienbewegung. Jetzt hat die Deutsche Bibelgesellschaft ein dickes Buch herausgebracht, das Neue Testament jüdisch erklärt. Amerikanische und israelische jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommentieren die Texte des Neuen Testaments. Simon Berninger stellt das Buch vor.
Der Tempel und die Synagoge. Auch für den Juden Jesus immer wieder Anlaufpunkte, so berichten es die vier Evangelien des Neuen Testaments. Das Lukas-Evangelium erzählt etwa davon, wie Jesus an einem freitäglichen Sabbat in ein jüdisches Gotteshaus geht und vor versammelter Runde fragt:
Ist's erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu verderben?
Fragt's und heilt just einen Kranken, beargwöhnt von Pharisäern, einer jüdischen Gruppierung, der es besonders darauf ankommt, die religiösen Regeln und Gebote der Tora einzuhalten. Und dazu zählt eben auch die Sabbatruhe, die die gesetzestreuen Pharisäer hochhalten.
Daher kommt ja der Spruch, jemand sei ein Pharisäer, ist ja jetzt keine Lobhudelei, sondern eine herabwürdigende Bezeichnung. Aus der Wahrnehmung, dass da offensichtlich engstirnige jüdische Schriftgelehrte der Weite Jesu gegenüberstehen.
Sagt der Potsdamer Rabbiner Walter Homolka und beklagt, dass auch diese Lesart des Neuen Testaments dazu geführt hat, dass Christen lange meinten, Juden überlegen zu sein. Es ist eine Lesart, die an den Fakten vorbeigeht, denn die Pharisäer hatten überhaupt keinen Grund, an Jesu Krankenheilung am Sabbat Anstoß zu nehmen, sagt Rabbiner Homolka. Im Übrigen hat auch das heutige rabbinische Judentum, das auf die Pharisäer zurückgeht, kein Problem mit einer Krankenheilung am Sabbat. Ein Gegensatz, der also kein Gegensatz ist, deshalb sei sie so wichtig, diese mehr als 900 Seiten umfassende Neuerscheinung, das Neue Testament, jüdisch erklärt.
Durch die Kommentierung zu sehen, dass auch in der jüdischen Auslegung Not jedes Gebot bricht, dann merkt man überhaupt erst, dass dieser Gegensatz gar nicht wirklich existiert. Da geht es nicht Christen gegen Juden, sondern man nimmt sozusagen durch die Linse des Neuen Testaments an Debatten teil, die man genauso gut in Mishnah und Talmud finden könnte. Und das ist die große Leistung dieses Buches, dass das jetzt ein umfassendes Erlebnis bietet, das Neue Testament in diesem jüdischen Kontext kennenzulernen.
Etwa, um beim Beispiel der Krankenheilung am Sabbat zu bleiben, wenn Jesus im Beisein von Pharisäern heilt, wie es Lukas erzählt, wird das aus heutiger jüdischer Perspektive so kommentiert.
Leben zu retten setzt die Sabbatgebote generell außer Kraft.
Und weiter.
Jesus berührt den Mann nicht und vermeidet so den Verdacht, er würde arbeiten.
Im Anhang widmen sich mehr als 50 Essays ausgewählten Knackpunkten im jüdisch-christlichen Dialog. Neben der Beschneidung, auf die Christen verzichten, geht's darin etwa um den Tempel- und Opferkult vor 2000 Jahren oder um messianische Juden heute, die Jesus als Messias anerkennen. Und alles aus der Feder von jüdischen Gelehrten aus den USA, Kanada, England, Australien, Israel und Brasilien. Denn das Neue Testament, jüdisch erklärt, erschien erstmals auf Englisch in den USA unter dem Titel The Jewish Annotated New Testament. Vor rund 10 Jahren lag damit erstmals ein ausschließlich von Juden kommentiertes Neues Testament vor, damals mitherausgegeben von der jüdischen Bibelwissenschaftlerin Amy Jill Levine.
Because I teach New Testament primarily to Christians, I wanted them to have a better sense.
Ich wollte, dass die Christen in meinen Vorlesungen mehr von dem jüdischen Kontext erfahren, in dem das Neue Testament entstanden ist, auch um so manche christliche Auslegung des Neuen Testaments zu korrigieren. Und ich wollte, dass sich auch Juden mit dem Neuen Testament befassen. Es ist ja auch ein Teil ihrer Geschichte. Viele Juden denken, das Neue Testament sei voll mit antijüdischen Inhalten. Aber die Juden, die es dann jüdisch kommentiert gelesen haben, haben mir hinterher gesagt, ich dachte, das Christentum sei heidnisch. Dabei ist es jüdisch.
In Deutschland fehlte eine vergleichbare Bibelausgabe aus jüdischer Hand bislang. Ausgerechnet in Deutschland, dachte der evangelische Theologe Wolfgang Kraus, der sich hierzulande seit vielen Jahren im jüdisch-christlichen Dialog engagiert. Deshalb setzte er sich dafür ein, dass das Jewish Annotated New Testament auch hierzulande und auf Deutsch veröffentlicht wird. Mit Erfolg. Im Oktober erschien die Übersetzung der amerikanischen Vorlage bei der Deutschen Bibelgesellschaft, eine Einrichtung der evangelischen Kirche. Endlich, sagt Wolfgang Kraus.
Dass es das vorher nicht gegeben hat, hängt wohl damit zusammen, dass man seine Identität gesucht hat durch Abgrenzung und dass sich Christen und Juden nicht auf Augenhöhe begegnen konnten, weil eben die christliche Majorität das Verhältnis in der Regel bestimmt hat. Also im Grunde muss man leider sagen, also eine große Arroganz, die sich da auch niederschlägt. Also jüdische Beschäftigung mit dem Neuen Testament hat es immer gegeben, aber ganz lange Zeit aus der Antithese heraus. Und leider so, dass christliche Bibelwissenschaftler die jüdischen Beiträge entweder übergangen haben oder für wenig zielführend erachtet haben.
Versöhnende Ansätze wie die des evangelischen Theologen Albert Schweitzer oder des liberalen Rabbiners Leo Beck fielen hierzulande erst nach 1945 auf fruchtbaren Boden. Die zuvorgängige Bibelauslegung hatte dem Antisemitismus im nationalsozialistischen Deutschland in die Hände gespielt.
Antisemitismus als ein geistesgeschichtliches Phänomen hätte es wohl nicht gegeben, wenn es nicht im Christentum einen ganz tief verwurzelten Antijudaismus gegeben hätte. Und dieser Antijudaismus hat leider seine Wurzeln auch im Neuen Testament. Nicht bei Jesus selbst. Es gibt bei Jesus diese Art von Antijudaismus nicht. Er ist eben innerhalb des Judentums zu verstehen, ja? Und erst mit dieser Erkenntnis war innerhalb der Kirchen und der Theologie nach 1945 ein Punkt gesetzt, wo man die Notwendigkeit verspürt hat, wir müssen umdenken.
Ein solches Umdenken sei hilfreich, sagt Rabbiner Homolka. Neben einigen weiteren jüdischen Autoren aus Deutschland hat auch er die deutsche Ausgabe des Neuen Testaments jüdisch erklärt, mit einem Essay ergänzt. Das Neue Testament vollständig in den jüdischen Kontext zur Zeit Jesu einzubetten, ändere etwas in den Köpfen.
Die christlichen Leser, die eben das Neue Testament jüdisch interpretiert erfahren, können nicht mehr so einfach sagen, das Judentum hat mit mir gar nichts zu tun, sondern ich nehme den Juden, die Jüdin als Bruder, als Schwester wahr, als Teil einer größeren Glaubensfamilie. Und das ist ein wichtiger neuer Ansatz.
Vor dem Hintergrund könnte das Neue Testament, jüdisch erklärt, dem Dialog zwischen Juden und Christen nun auch in Deutschland neue Einsichten geben. Wobei dies manche Christen vor ganz grundlegende Fragen stellen mag.
Wenn das alles so jüdisch war, warum ist denn dann überhaupt das Christentum notwendig geworden? Ja? Dann könnten wir ja eigentlich auch alle Juden werden. Das kann ja nicht die Lösung sein. Und insofern bemühen wir uns heutzutage zu sagen, ja, es gibt gute Gründe für Juden, Juden zu sein und für Christen, Christen zu bleiben. Diese Interpretation, dass Jesus Jude war und dass er aus dem jüdischen Kontext verstehbar ist, dass er auch keine neue Religionsgemeinschaft schaffen wollte, das muss aber dann die Kirche selber leisten.
Insofern ist das nun vorliegende jüdisch kommentierte Glaubenszeugnis der Christen auch eine Anfrage an Kirchen und Theologie. Amy J. Levine ist aber optimistisch. Mit Blick auf die nun auch und gerade in Deutschland vorliegende Ausgabe ihres jüdisch kommentierten Neuen Testaments. Denn die Herausgeber um Wolfgang Kraus sind ja nun einmal evangelische Theologen.
Ein Buch löst bestimmt nicht alle Probleme, aber ein Buch kann doch vieles bewirken. Und die deutschen Herausgeber haben uns gebeten, ein paar Dinge zu ändern. Und wir dachten, das sind gute Vorschläge. Also schon die Zusammenarbeit an der deutschen Ausgabe ist ein gutes Beispiel, wie gut Juden und Christen miteinander auskommen können.
Und deshalb, sagt sie, ist die deutsche Ausgabe des jüdisch kommentierten, aber von evangelischen Theologen herausgegebenen Neuen Testaments vielleicht sogar noch stärker als ihr amerikanisches Erstlingswerk. Dort waren nämlich ausschließlich jüdische Gelehrte beteiligt.
Das Neue Testament jüdisch erklärt. Simon Berninger hat es uns vorgestellt. Das jüdisch kommentierte Neue Testament ist 911 Seiten lang und kostet 53 Euro. Die Deutsche Bibelgesellschaft hat es auf den deutschsprachigen Markt gebracht. Werden Busse und Bahnen besser zugänglich für Menschen mit Handicap? Wie lassen sich die vielen Hindernisse wie Treppen und Bordsteinkanten umgehen? Oder wie lassen sich diese Hindernisse sogar abschaffen? Um diese Fragen geht es im Marktplatz gleich nach den Nachrichten bei meiner Kollegin Susanne Kuhlmann. Die Redaktion von Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft, die hatte Andreas Mein. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.